Vielen Dank, danke Helmi. Wenn ihr möchtet, ein paar Minuten haben wir noch für Fragen, Beobachtungen.
Ich dachte, wir hätten bis halb eins, ist das richtig?
Ja, die sehen so müde aus.
Also, ich sage es mal vorsichtig. Sie haben gedacht, was der junge Chef da macht, das beobachten wir mal. Und bevor wir uns den Mund verbrennen, gucken wir mal, was da rauskommt. Also, die haben das mit einem wohlwollenden, aber eben aus den bekannten Gründen nicht wirklich glaubhaft durch eine innere Überzeugung getragenen Wohlwollen gemacht. Das reicht gerade für eine Lungenfüllung. Aber insgesamt kann ich sagen, hat der Prozess dazu geführt, dass offene Kritik geäußert wurde. Und wenn es sich an dem Punkt entzündet hat, es hat zu einer offeneren Gesprächsatmosphäre geführt. Natürlich auch dadurch, dass ich dadurch auch ein Stück weit was von mir persönlich preisgegeben habe. Und dadurch natürlich auch angreifbar wurde. Oh ja, danke. Legt einfach los. Nein, es ist auch kein Hakenkreuz, es ist ein Sonnenkreuz. Das Hakenkreuz ist andersrum.
Es wäre ja auch ein Bunde Deutschlands.
Bitte?
Es wäre ja auch ein Bunde Deutschlands.
Ja, wäre ein schönes Bild, gibt es aber nicht her. Also nicht an der Stelle.
Ist nicht beabsichtigt.
Das war nicht beabsichtigt. Das hat sich aus der Topografie ergeben. Wir haben da gar nicht irgendwie Weihnachtsmann gespielt oder sowas. Wir haben das einfach genommen, wie es da war. Und mit dem damaligen Oberst von der NVA standen wir an diesem Kreuz, also der Grenzbeamte, der für diesen Abschnitt verantwortlich war, und haben von ihm, von dem damaligen, durch den damaligen Bundesverteidigungsminister, die Urkunde überreicht bekommen, dass das unter Denkmalschutz gestellt wird an dieser Stelle. Da hinten. Ganz schwer zu verstehen. Könnt ihr das Mikrofon hinten hin?
Der Steffen wartet gerade schon, aber ist immer jemand schneller. Also Steffen, jetzt steh mal auf und sag deine Frage.
Und dann meldet er. Also ein Begriff stört mich schon sehr lange. Das ist der Begriff des Wirtschaftswachstums. Das heißt doch, dass...
Noch dichter.
Also der Begriff des Wirtschaftswachstums stört mich schon sehr lange. Der wird ja als Grundlage für unser Wohlergehen gelegt, auch in den Medien, in der Politik. Das heißt doch, wenn man das sehr laienhaft begreift, dass man immer mehr produziert und letztlich auch die Konsumenten immer mehr kaufen müssen, sonst funktioniert das System nicht. Wenn ich mir unsere Häuser anschaue, auch mein privates Haus, dann ist eigentlich immer mehr Gegenstände, die dort abgestellt werden, aber letztlich gar nicht mehr benutzt werden. Dieser Begriff müsste man auch mal deutlich durchleuchten.
Absolut richtig. Und dieser Wachstumsbegriff, der ist verursacht durch den Geldbegriff. Der kommt aus dem Geld, aus der Geldwirtschaft. Denn auf das Geld werden ja Zinsen gezahlt und Zinseszinsen. Und ich kann das Geld nur vermehren, wenn ich auch in einem gewissen Maße die Warenmenge, die Warenzirkulation erhöhe. Die Geldmenge orientiert sich ja einerseits an den tatsächlichen Waren und dann orientiert sie sich noch an dem, was wir Spekulation nennen. Was also gar nicht durch unternehmerische Produkte, Leistung gedeckt ist, sondern reine Hoffnungen sind, Spekulationen sind auf eine wie auch immer geartete Zukunft. Und dadurch, dass ich die Menschen mit dieser Hoffnung anstecke, dadurch veranlasse ich sie, in diese Zukunft Geld zu investieren, für die es aber noch gar keine realen Waren in der Gegenwart gibt. Und wenn ich an ein Unternehmen, was ja Produkte herstellt, die Anforderung stelle, dass mehr am Schluss an Geld übrig bleiben muss als das, was ich investiere, dann führt das automatisch zu einem Wachstumsdruck, der auf der Wirtschaft lastet. Durch die Ansprüche der Aktionäre, durch die Ansprüche der Gesellschafter an diese Unternehmen. Und das führt dazu, dass eben dann, dass die Wirtschaft selbst vergiftet wird durch den Geldbegriff. Also dass sich da etwas dazwischen mogelt, ein Diabolos, ein Verwirrer, zwischen die tatsächlichen Vorgänge, die in der realen Welt stattfinden. Dass ich nämlich in ein Unternehmen gehen kann und diese Produkte, die da Menschen produzieren, anfassen kann. Und dass ich auch gucken kann im Zeitverlauf. Letztes Jahr haben die mit 5 Menschen so und so viel produziert. Heute produzieren sie mit 5 Menschen 20% mehr. Dann habe ich eine Produktivitätssteigerung, die tatsächlich aus dem wirtschaftlichen Umgang mit den Ressourcen resultiert, erreicht. Und der durchschnittliche Produktivitätszuwachs in der Industrie bewegt sich zwischen 1 und 2% pro Jahr. Damit ist aber kein Aktionär zufrieden. Mit einer Verzinsung von 1-2%, da werden Sie ausgelacht als Geschäftsführer eines Unternehmens. Das heißt, das bewirkt diesen Wachstumsdruck. Und der kann nur aufrechterhalten werden, wenn ich dauernd die Menschen dazu veranlasse, mehr zu konsumieren, obwohl sie das gar nicht brauchen, wo die Produkte überflüssig sind.
Wenn diese noch mehr Fragen. Ich bin ganz aus dem Häuschen über dieses neue Denken und sehr, sehr erfreut über diesen neuen Begriff des Wirtschaftens. Hallo, ich bin's. Und ich frage mich jetzt gerade, wie ich das so praktisch in meinen Alltag reinkriege. Also ich bin jetzt hier infiziert von diesem Gedanken, bin vollkommen high, schwebe 3 Meter über dem Boden nach Hause. Und ich kenne das von den Konferenzen, ich bin dann zu Hause und ich falle ganz schnell wieder in dieses alte Denken. Und ich vergesse ganz, also ich habe mir ganz viel mitgeschrieben, ich werde mir natürlich das alles nochmal anhören, aber ich weiß, wie schnell das wieder weg ist. Gibt es irgendeine Handreichung, eine Hilfe, eine Webseite, auf der man mit dir in Kontakt bleiben kann, wo man diese Gedanken weiterspinnen kann und nicht vergisst.
Ja, es gibt eine bescheidene Website. Jeder, der gerne darüber mehr erfahren will, der kann mir sein Adressekärtchen, ich habe so viele Karten nicht mit, aber wenn ihr mir das aufschreibt, oder wir können das hier irgendwo poolen, bei Sigma oder, ne, und ich komme dann mit euch in Kontakt und schicke euch was zu, wenn ihr möchtet. Also es gibt Publikationen, es gibt zum Beispiel auch ein Buch von Thorsten Blanke, das heißt Unternehmen nutzen Kunst. Das ist im Klett Verlag erschienen, da gibt es Beiträge, dann gibt es andere verschiedene Publikationen. Brauche ich jetzt ja nicht alles aufzuführen, kann jetzt so schnell sowieso keiner mitschreiben. Aber ihr könnt mir das gerne, könnt mir gerne eure E-Mail geben und dann schicke ich euch was.
Ich möchte einmal ernsthaft nachfragen, würden Sie in Rüsselsheim aufs Betriebsgelände gehen und sagen, den Menschen, sie sollen was Sinnvolles machen?
Ja. Allerdings nur unter Begleitschutz. Ich glaube, dass das notwendig ist und ich glaube, man kann den Menschen die Wahrheit nicht ersparen. Und ich glaube, wir als Christen, ich ertappe mich auch oft genug dabei, dass ich die Wahrheit nicht mehr mich traue auszusprechen. Und ich glaube, dadurch geht eine ganz, ganz große Kraft des Evangeliums verloren. Weil wir nicht darauf weil wir uns nicht mehr darauf verlassen, weil wir das nicht mehr als Grundlage, Lebensgrundlage ansehen, sondern weil wir eigentlich doch mehr glauben, dass wir sicherer sind, wenn wir doch ein paar Euro mehr auf dem Konto haben. Dass das doch vielleicht ein bisschen angenehmer sich anfühlt. Das ist ja auch immer noch so. Davon kann ich mich auch nicht freisprechen. Ich sage auch nicht, dass ich das alles, was wir hier als Ahnung und als Offenbarung oder als Leid empfinden, als Schmerz, dass ich das alles in meinem täglichen Leben schon umgesetzt hätte. Sonst könnte ich überhaupt nicht so darüber reden. Sondern jedes Mal, wenn ich darüber rede, dann bricht mir das neu auch das Herz ein Stück, weil ich weiß, dass ich auch selbst schuldig geworden bin und immer noch wieder schuldig werde. Und was ich hier teile mit euch, ist diesen Vorgang, diesen Schmerz, dieses Leid. Das kann ich mit euch teilen. Und wir können uns gemeinsam darüber freuen, wenn wir das miteinander teilen können. Und wenn das der Ausgangspunkt wird für Veränderung, für jeden von uns, für unsere Gemeinden und für die Menschen, die in unseren Gemeinden leben. Aber ich kann feststellen, ich mache manchmal Begabungsentdeckungen mit jungen Menschen und ich erzähle denen darüber. Und ich merke, wenn die vom Arbeitsamt kommen und schon 300 Bewerbungen verschickt haben und sich fragen, was sie eigentlich noch wert sind dieser Gesellschaft, dass sie diese Botschaft gerne hören und dass sie das ermutigt. Und dass ich ihnen zwar nicht sagen kann, das haben wir schon verwirklicht, aber so hat es Jesus gedacht und gewollt. Und auch wenn wir hier noch nicht alles realisieren können, auch viele unserer Begabungen noch nicht wirklich entfalten können, wir sind eben nicht nur für das Diesseits gemacht. Viele unserer Begabungen werden sich erst in der Ewigkeit entfalten. Viele von unseren Gaben, wo ihr heute sagt, die würde ich gerne einbringen, das ist gut, dass die da sind. Das ist sozusagen eure Liebeserklärung. Ich habe noch mehr zu geben und genauso steht Gott auch vor uns und sagt, ich habe dir noch viel mehr zu geben. Und du bist erwählt, du bist heilig, du bist wertvoll und du kannst darauf vertrauen, dass alles, was du in deinem Herzen trägst, ist der Liebesbrief, den ich in dein Herz geschrieben habe. Und der wird sich erfüllen. Alles, was da drin steht, wird wahr. Wird sich einlösen. Und das ist, glaube ich, die Botschaft, die wir bringen können. Aber eben wirklich in die Gesellschaft hinein und nicht in den Kirchen und nicht nur in den Gemeinden, sondern Jesus hat gesagt, geht raus in die Welt und nicht lasst die mal zu euch kommen. Noch mehr Fragen?
Ja, ich habe noch mal eine Frage wegen dem Vergiftet. Ich glaube, dass sich hauptsächlich was verändern wird, wenn eben unvergiftete Leute im Vorstand sein.
Ja. Du hast völlig recht. Nur, wir können nicht erwarten, dass sich das von heute auf morgen ändert. Genauso wie der Kapitalismus nicht innerhalb von 2 Jahren entstanden ist, der Kommunismus nicht innerhalb von 3 Jahren sich wieder zusammengebrochen ist. Das sind ja Menschheitsentwicklungen, die du ansprichst. Und jeder in seinem Bereich hat solche Erfahrungen, in denen er merkt, ich habe zwar eine Ahnung und ich habe zwar auch ich spüre, ich kann oder sollte etwas verändern, aber ich kann es noch nicht. Und wenn ich das spüre, dann darf ich mich nicht hinstellen und so tun, als ob ich schon entgiftet wäre, weil dann ist mein Reden Schall und Rauch, dann sind wir tönerne, ihr kennt das, dann klingt das aufgesetzt und dann schaden wir vielleicht dem Evangelium, dann schaden wir vielleicht der Sache. Ich sage immer jetzt lieber zu euch, statt wenn ich vor weltlichen Gremien bin, sage ich der Sache, bei euch sage ich dem Evangelium. Warum sage ich in der Welt nicht dem Evangelium? Fällt mir jetzt gerade auf. Also da bin ich auch noch nicht entgiftet. Weißt du, was ich meine? Also wir dürfen nicht den Fehler machen, dass wir, gestern hatten wir ein Gespräch, wir hören immer sonntags von den Kanzeln, ja, wenn ihr Jesus in eurem Herzen habt, dann müsst ihr doch das und das spüren. Da müsst ihr doch glücklich sein, da müsst ihr doch jauchzen. Und wir sitzen im Gottesdienst in der Gemeinde und wir sind alle inspiriert und gehen nach Hause und dann unser früherer Pastor hat immer gesagt, wenn er uns verabschiedet hat und jetzt beginnt euer Gottesdienst, wenn er uns aus dem Gottesdienst verabschiedet hat. Und da draußen, wenn ihr zur Tür rausgeht, jetzt beginnt euer Gottesdienst.
Ja, also ich bin sehr angesprochen auf der politischen Ebene. Ich denke, was wir machen können, wichtig mal wählen und die richtigen Leute wählen. So, das in Klammern. Und was mich aber interessiert in der öffentlichen Diskussion, höre ich immer wieder von dem Grundeinkommen. Und mich würde interessieren, was du dazu meinst. Ich weiß nicht, ob alle wissen, was das
also es geht, danke, es geht um das bedingungslose Grundeinkommen. Das hat jetzt in den letzten Monaten sehr, sehr stark Konjunktur, insbesondere durch den Geschäftsführer von den DM-Märkten, der sich sehr stark dafür gemacht hat, als Unternehmer, als Vorstand eines Unternehmens mit 21.000 Mitarbeitern, setzt er sich für das bedingungslose Grundeinkommen ein und hat an der Universität, Götz Werner heißt er, und hat an der Universität in Karlsruhe einen Lehrstuhl gegründet, der jetzt untersucht, was das bedeutet, wenn wir das bedingungslose Grundeinkommen einführen würden. Und er hat ausgerechnet, dass wenn wir die 90.000 Mitarbeiter der Bundesanstalt für Arbeit entlassen würden und jedem ein bedingungsloses Grundeinkommen zahlen würden, dass das unterm Strich, ich glaube, 1-2% Mehrwertsteuer müssen wir noch erhöhen. Aber dann ist die Sache gegessen. Ja? Und wir könnten uns das ganze demütigende Prozedere in den Arbeitsagenturen und die Menschen, die da arbeiten, die leiden nämlich auch unendlich. Ich kenne mich Menschen, die dort arbeiten. Und ich habe mich selber mal arbeitslos gemeldet und mal diese ganze Prozedur durchlaufen, was das eigentlich bedeutet, um nur um das kennenzulernen. Und auch das ist wieder so ein Märchen. Ja? Also wenn wir den Menschen, wenn die Menschen Geld bekommen, bedingungslos Grund, dann sind sie faul. Das ist eben auch so eine Frage, warum sollte ich faul sein? Das ist doch langweilig, oder? Ich glaube, jeder, der eine Zeit lang dieses bedingungslose Grundeinkommen, der es vielleicht erst mal bekommt, und jetzt sind wir wieder an dem Punkt, und so bereits vergiftet ist, kontaminiert ist, dass er gar nicht mehr an diesen Impuls drankommt, was er eigentlich machen soll. Also, dass er seine Verbindung zu seiner Bestimmung verloren hat. So deformiert ist in seinen Arbeitsbiografien. Ich habe solche Menschen kennengelernt vom Arbeitsamt. So eine Hoffnungslosigkeit, so eine Finsternis, dass es da wahrscheinlich teilweise wirklich schwer wird, diese Menschen noch zurückzuführen an dem Punkt, den ihr kennt, weil ihr selbstständig seid und Künstler seid, den ich auch kenne, wo man immer sich fragen muss, was mache ich denn, was biete ich denn an, wie kann ich denn in der Welt agieren und so. Die sind das nicht gewöhnt. Die sind die Unfreiheit gewöhnt und die haben nicht laufen gelernt. Und das ist eine große Tragik. Und die muss man in einem Transformationsprozess, wenn man in Gang setzt, mitdenken. Deswegen, es geht nicht um eine blutige Revolution. Es geht nicht darum, auch zu sagen, das, was in der Vergangenheit war, ist schlecht gemacht. Wir wollen auch keine Fehler, Menschen auch keine Schuld aufladen. Wir alle haben daran mitgewirkt. Wir alle sind schuld. Der Feind ist nicht außerhalb von uns, sondern der ist in uns, in unserem Herzen. Und deswegen geht es nicht darum, irgendetwas von heute auf morgen zu tun, und die Revolution in der DDR, da wird gar nicht genug drüber gesprochen. Diese friedliche Revolution, wo Bürger auf die Straße gegangen sind, sich haben verprügeln lassen von der Polizei, sich haben einsperren lassen und nicht zurückgeschlagen haben. Das wird viel zu wenig wertgeschätzt. Das ist unglaublich. Und vielleicht wird das irgendwann mal aus der Geschichte heraus ein größerer Wert sich erweisen, als Kapital sich erweisen. Vielleicht brauchen wir die Leute aus der DDR mal, damit die uns sagen, wie das geht. Weil wir fangen sofort an, mit Steinen zu werfen, wenn der Bierkasten nicht gefüllt ist im Kühlschrank.
Ich hatte in Erinnerung...
Da oben, die haben wir ganz vergessen.
Du hast erzählt von den Schauspielern, die bei euch im Unternehmen waren, und du bist im Gegenzug dann nach Berlin gefahren, hast eine Vorlesung gehalten und Informationen gegeben und hast das Fazit da gezogen, eigentlich brauchen wir das Geld nicht. Das funktioniert auch so, finde ich faszinierend. Diese Tauschringe, wir haben ja auch eine Renaissance in Deutschland, in gewissen Kommunen. Finde ich allerdings im Bereich mit Kunst revolutionär. Also wir orientieren uns ja auch mit Kunst so ein bisschen an dem Marktwert. Ja? Also was ist dann vergleichbar? Du machst einmal meine Wäsche und ich fahre mal deine Oma zum Edeka oder so. Künstler, wie du sie dargestellt hast, du hast also mit hervorragenden Charakteren da zusammenarbeiten können, aber wir Künstler sind ja auch sehr eitel. Und wenn ich mir jetzt praktisch vorstelle, wie bemesse ich denn jetzt den Wert, jetzt gar nicht finanziell, sondern einfach so von Ranking eines Kunstwerks von mir mit einer anderen Leistung, die vielleicht sogar auch aus der Kunst stammt, da kommt es für mich irgendwie dann drauf an, wo ziehe ich mir da eine Wertungsskala her, wenn das Geld keine Rolle spielt, oder lasse ich die ganz fallen und sage, egal, was du machst, was du kannst, ich mache, was ich kann, und das spielt keine Rolle. Hast du da irgendwelche Erfahrungswerte?
Also einmal, wenn man nach dem Wert der Kunst fragt, da haben wir auch gestern schon von Bernd, glaube ich, gehört, dann geht es ja auch im Grunde genommen um den Wert des Menschen, den Wert der Arbeit. Denn diese Frage richten ja nicht nur Künstler an sich, sondern auch Menschen, die noch nicht mal so viel verdienen, wie sie an Sozialhilfe bekämen, ne? Wenn sie aufhören zu arbeiten, so ungefähr. Das sind wir ja an den Punkten. Und das heißt, jeder Mensch stellt sich eigentlich die Frage, was bin ich denn als Mensch eigentlich wert? Und das ist eine total schwere Frage. Das ist ein Geheimnis, aber das lässt sich nicht mit Geld beantworten. Geld gehört nicht in die Wirtschaft. Geld ist ein Rechtsdokument, das jedem Mensch zusteht, wenn die Gesellschaft eine globalisierte, eine nationalökonomische ist, die auf Tausch angewiesen ist, dann hat jeder Mensch, der in dieser Gesellschaft lebt und arbeitet, auch ein Recht auf die Ergebnisse dessen, was da gemeinschaftlich erzeugt worden ist. Da aber diese Tauschsituation nicht immer so gut passt, dass die jetzt bei uns Teambildungsprozesse und Rollenspiele, Reflexions, ne, Geschichten, Feedback und Körpersprache und was alles machen, und man nicht immer dann etwas anderes anbieten kann, was man dagegen eintauschen kann. Deswegen braucht man das Geld. Als reines Tauschmittel Und man braucht es im Sinne einer Kreditierung. Das heißt, wenn ich eine unternehmerische Initiative in Gang setzen will, dann muss ich ja erstmal sozusagen die Einkommen der Menschen, die an dieser unternehmerischen Initiative mitwirken, vorfinanzieren. Also die müssen ja finanziert werden, bevor dann am Ende Produkte rauskommen, die Preise erzielen und so weiter. Und diese Kreditierung, die ist eigentlich auch ein Rechtsvorgang. Denn das kann eigentlich nicht in das Benehmen einzelner Aktionäre gestellt werden, zu sagen, so oder so möchten wir, dass Autos produziert werden. Sondern das betrifft ja alle. Das heißt, dieser Begriff der Bank oder der Zentralbank, an der Kredite ausgegeben werden, der muss auch neu gedacht werden. Das ist jetzt ein ganz neues Feld, wo wir jetzt wirklich wieder einen ganz neuen Topf aufmachen. Ich will es jetzt nur mal andeuten. Aber es gibt bereits komplementäre Geldkreisläufe, die ohne Zins arbeiten. Das Wir-Geld in der Schweiz ist von Handwerkern in bürgerlichen Selbstorganisation aufgebaut worden. Das arbeitet ohne Zinsen. Das heißt, da können sich Leute Gelder leihen und die zahlen sie später wieder zurück, aber ohne Zins. Das ist eine ganz eigene Währung, die sozusagen, wo jetzt auch die Schweizer ein bisschen nervös werden, weil das immer größer wird und demnächst werden sie das wahrscheinlich verbieten müssen, weil eben die Geldhoheit in der Hand des Staates, also nicht in der Hand der Bürger. Das ist auch interessant. Warum ist das eigentlich nicht in der Hand des Bürgers? Wir würden doch gerne selber entscheiden, wie wir miteinander umgehen, mit welcher Währung wir uns gegenseitig, wie unsere Leistungen gegenseitig austauschen. Was anderes ist es ja nicht. Wenn du mal den ganzen Begriff der Zinsen und des Gewinns ausblendest, dann stellst du fest, dass das Geld überhaupt nicht in die Sphäre der Wirtschaft hineingehört. Weil indem es in der Wirtschaftssphäre ist, wird es selber zur Ware, also und tritt zu den anderen Gütern in einen Wettbewerb. Und da Geld volatiler ist als jedes andere Gut, volatiler heißt, ich kann Geld jederzeit gegen irgendein beliebiges anderes Produkt austauschen. Und darin ist es allen anderen Produkten überlegen. Deswegen zirkuliert das auch so schnell durch die Welt. Dann tritt es in Konkurrenz zu den tatsächlichen realen Gütern. Und dann, weil es in diesem Wettbewerb überlegen ist, lohnt es sich für jeden, dieses Geld zu horten, möglichst viel davon zu haben. Weil ich es jederzeit gegen alles Beliebige, man sagt ja auch, das Geld ist eine Hure, ja, in der Warenzirkulation ist das so. Das Geld fließt dahin, wo es sich am schnellsten vermehrt. Und es wird nicht gefragt, wofür? Was ist dahinter für eine Intention? Werden damit Kinderpornografie produziert oder so? Spielt keine Rolle. Hauptsache die Rendite stimmt. Unser Internet beruht zu 80% aus Einnahmen aus dem Pornogeschäft. Sonst wäre das Internet in dieser Form gar nicht kostenlos anzubieten. So selbstverständlich, wie wir das jeden Tag nutzen. Das wird subventioniert im Prinzip auch dadurch. Also die Frage, wo ist die Intention, die stellt das Geld nicht und deswegen gehört das Geld nicht in die Warenwirtschaft, in die Güterproduktion. Weil bei jedem Gut fragst du dich ja, wofür brauche ich das denn? Wenn das Geld jetzt mit drin ist, dann sagst du, egal, Hauptsache es bringt Geld. Wenn das Geld nicht drin ist, wenn das nicht dein Motiv ist, um ein Produkt herzustellen, damit du Geld kriegst, weil du ein Grundeinkommen hast, warum solltest du dann denn ein Produkt herstellen, was du nicht brauchst? simple Logik, die muss man einfach mal wieder denken.
Wir haben jetzt tatsächlich noch wenige Minuten, aber ich bin auch noch gespannt auf ein, zwei Fragen. Die bitte ich möglichst kurz zu fassen und soweit möglich die Antworten auch. Hier war vorhin noch jemand, das ich gemeldet hatte. Genau. Was ist deine Frage noch?
Ich kann jetzt gleich nicht mehr stehen. Ich hole jetzt meinen Stuhl.
Ich wollte Sie eigentlich fragen, wie Sie diesen Spagat überhaupt leben. Ich habe jetzt aber erfahren, dass Sie aus diesem Unternehmen das 25% wo die Aktionäre diese 25% sehen wollen, ausgestiegen sind. Das hat sich mit meinen Gedanken in dem Punkt getroffen, dass ich gerade dabei bin, aus meiner Kunstproduktion im herkömmlichen Sinn auszusteigen, jedenfalls zum Teil. Ich möchte mein Know-how in die Gesellschaft geben, habe versucht, eine Form dafür zu finden, bin noch dabei. Ein Teil davon ist, dass ich tatsächlich in diesen Zeitschriftseiten, die ich mitgebracht habe, eine Seite Beratung anbiete, Lebenskunstberatung. Nur, wenn wir jetzt das alle machen, die wir hier sitzen, was ist die Folge? Also gehen wir zurück zu unseren Bildern, kehren wir dieser vergifteten Geschichte den Rücken zu oder bleibt es schwierig? Haben wir immer Anteil an diesen haarsträubenden Dingen, von denen Sie gesprochen haben? Also nutzen wir das Internet weiter oder schreiben wir Briefe? Aber diese Fragen, die jeder für sich da mitnimmt als Konsequenz, die würde ich gerne von euch hören eigentlich. Also ich wollte Ihnen nur eine Frage stellen, jetzt ist es eine Frage ans Gremium geworden.
Ich glaube, das ist gar nicht so schlecht, da haben wir auch Gelegenheit zu in den Fachgruppen und auch morgen nochmal im Plenum, denke ich. Ist das okay, wenn das tatsächlich dann im Plenum bleibt und in Fachgruppen gesprochen wird? Ah, das ist okay, wenn wir die Frage auf die Fachgruppen verlegen?
Okay, Sie haben gerade eine revolutionäre Sache in den Raum geworfen, denn soweit ich informiert bin, sobald wir in Deutschland Tauschhandel machen, sind wir alle Schwarzarbeiter. Mhm. Und da haben wir das Problem.
Absolut.
Weil sonst wäre das wirklich ein völlig neuer Aspekt.
Richtig.
Mit Reichern.
Absolut. Absolut.
Denn natürlich ist es wahr.
Die Schwarzarbeit ist der größte Wirtschaftssektor in Deutschland.
Nein, es ist so, wenn ihr Bilder irgendwas tauschen würdet hier, wäre es im Prinzip Schwarzarbeit. Mhm. Ist so, also so bin ich zumindest informiert. Also ich kann meine Leistung nicht eintauschen gegen Ware meiner Kunden.
Also ich darf es nicht gewerblich tun, im Privaten natürlich schon, aber nicht als
Klar,
Unternehmen.
Aber
nicht als Unternehmen, weil dann ist das nicht mehr steuerbar, steuerlich für den Staat, handhabbar.
Was mich vorher total bewegt hat, war, und in dem Moment, wo ich es dachte, haben Sie es eigentlich auch schon gesagt, am Ende geht es nur um eins, das, was danach kommt. Ja. Und das fand ich toll, weil würden Sie kein Christ sein, hätte ich mit Ihnen ein Problem.
Ich auch.
In Ihrer Aussage, nämlich dem Streben nach dem Paradies auf Erden. Und das werden wir hier nicht bekommen. Und darum finde ich diese Botschaft so unglaublich wichtig. Und das war für mich ganz entscheidend.
Aber Sie haben recht, die Schwarzarbeit ist natürlich ein untrügliches Zeichen dafür, dass die Menschen mit dem herrschenden Arbeitsbegriff und mit dem herrschenden Einkommensbegriff durch den Staat, ich sage jetzt mal durch den Staatskapitalismus, der bei uns natürlich durch eine Parteiendemokratie, eine sogenannte, getragen ist, aber letztlich ist der Staat sozusagen das Instrument des Kapitals und die Politik bedient das nur, weil wenn sie kein Geld mehr kriegt, ist sie handlungsunfähig. Das ist natürlich das revolutionäre Element, was Sie ansprechen. Und genau das haben die Bürger der DDR gemacht. Sie haben gesagt, wir steigen jetzt aus. Und wir machen das nicht mit Gewalt, sondern wir hören einfach auf. Wir verweigern uns, dieses System zu bedienen. Und dann kommt etwas Neues, das zu vereinbaren ist zwischen denen, die mit dem Alten unzufrieden sind. Dann kommt es zu einem basisdemokratischen Abstimmungsprozess. Hoffentlich.
Ich bedauere das sehr, es gibt viele Wortmeldungen.
Wir haben ja morgen Nachmittag noch die Möglichkeit weiterzumachen.
A, in den Fachgruppen und B, haben wir morgen nicht so viele Ansagen und andere Dinge und die Zeit etwas mehr für die aktiven Dinge. Ich hoffe, wir schaffen das dann auch, eine kleine sportliche Pause einzulegen. Ich würde gerne noch einen kurzen Begriff am Ende in die Runde werfen. Ich weiß nicht, ob ihr euch noch erinnert, vor 10, 20 Jahren war ein Begriff im kirchlichen Feld in Mode. Wenn man irgendwas als Künstler machte, dann wurde man nicht gefragt, machst du das beruflich oder professionell, sondern es wurde gefragt, machst du das vollzeitlich? Ich persönlich habe nie gewusst, was halbzeitlich oder was die Alternative wäre. Nachdem ich einige Jahre gearbeitet habe und nichts verdient habe, haben die mich beim Finanzamt eingestellt und mir einen anderen Begriff beigebracht. Die haben gesagt, wovon leben Sie eigentlich? Wollen wir jetzt mal genauer wissen. Dann habe ich mein Einrad rausgeholt, bin eine Runde gefahren und den Schreibtisch da. Aber in den Zahlen hat sich das nicht ausgewirkt. Und dann sagte der Mann zu mir, und das fand ich eigentlich sehr schön, ja, also wenn Sie nicht genug Gewinn machen, dann ist das Liebhaberei. Und ich habe gedacht, eigentlich möchte ich gerne Liebhaber sein.
Genau.
Ich denke, es gibt sicher die Möglichkeit, Fragen auch noch persönlich an Frank loszuwerden. Und ich freue mich auf die morgige Einheit mit dir, Maltat.
Ich danke euch ganz herzlich.
Entschuldigung, eine kleine